Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wald aktuell. Aktuell sitze ich hier am Schreibtisch, ich gehe aber gleich raus mit euch. Hey, die Sonne scheint, es ist Frühling, mich hält hier nichts am Schreibtisch. Trotzdem beantworte ich euch, bevor wir in das Thema einsteigen, das ist nämlich Müll im Wald, da gibt es einige interessante Fakten dazu. Bevor wir da einsteigen, beziehungsweise ich mit euch gleich in den Wald rausgehe, möchte ich die Post beantworten, wie immer. Und wir starten mal. Schauen wir mal rein mit Andreas. Andreas, da geht es um das Thema, dass Wiesen oder Weiden doch mehr Humus binden als Wald. Und das ist Quatsch. Ne? Also Andreas war ganz verwirrt, weil man es immer wieder hört. Völliger Blödsinn, das muss man wirklich sagen. Das Ganze fußt wieder auf dieser Mega-Herbivoren-Theorie. Die haben wir schon mal in einer Podcast-Folge gehabt. Nämlich, dass viele Offenland-Naturschützer sagen, hier war doch eigentlich mehr so eine Savanne. Halboffene Landschaft und das, was früher Auerochse und Wildpferde waren, das sind heute halt Kühe, also alles gut. Nein, so war es nicht. Das ist mittlerweile auch wissenschaftlich gut belegt, dass hier geschlossene Wälder waren und das so einfach nicht stimmt. Gut, das war die Frage. Jetzt schauen wir weiter. Dann haben wir hier von Markus noch eine Frage. Der sucht Leute, die in der Schweiz genauso engagiert sind wie wir hier in der Waldakademie. Tut mir leid, Markus, kann ich jetzt ad hoc nicht sagen. Ich kenne einige Leute, möglicherweise sind es auch Schweizerinnen und Schweizer, weiß ich jetzt aber aus dem Kopf raus leider nicht. Also da ist das Netzwerk noch ein bisschen löchrig. Die nächste Frage kommt von Finn. Finn hat eine weit verbreitete Falschmeldung aufgegriffen, nämlich er dachte, dass die Douglasie vor der letzten Eiszeit auch bei uns hier in Europa zu Hause war und deswegen der Douglasienanbau ja eigentlich nur eine Art Rückführung ist. Und da muss man sagen, das ist einfach falsch. Und Leute, die das wissen müssten, na, die flunkern dann halt anscheinend ein bisschen. Ne? Das wird so als Marketinginstrument genutzt. Ah, wir bauen doch hier keine fremden Baumarten an. Die Douglasie war doch hier sowieso schon mal zu Hause. Also, das Argument hinkt aus zwei Gründen. Zum einen könnte man danach auch Nilpferde im Rhein aussetzen. Ich glaube, so bis vor 30.000 Jahren, also überraschenderweise noch gar nicht so lange her, also in erdgeschichtlichen Zeiträumen, gab es Nilpferde im Rhein. Dann könnte ich die doch auch jetzt wieder zurückholen. Da weiß jeder, völliger Quatsch. Und diese Douglasienart, also vor zig Millionen Jahren gab es mal irgendwelche Douglasienarten, aber die aktuellen gab es hier nie, auch nicht vor der letzten, schon gar nicht vor der letzten Eiszeit. Also es gab diese Douglasien nicht und nie in Europa und jeder, der das erzählt, erzählt leider Quatsch. Und Finn sagt, er hat die Uhren nicht als störend empfunden, wir hatten ja mal so ein Experiment, oder ich, dass ich mal die Uhren habe laufen lassen und das hat im Schnitt für einige Schweißausbrüche gesorgt, hier im Podcast-Schnitt bei RTL. Sorry nochmal dafür, das machen wir natürlich dann nicht, wenn wir dafür sorgen, dass andere Leute Schwierigkeiten bekommen. Gut, und Sabrina greift das auch nochmal auf mit den Uhren, finden sie auch authentisch. Ja, also ich auch, deswegen habe ich sie laufen lassen, aber nochmal, wenn ich damit Leute in Schwierigkeiten bringe, mache ich es natürlich nicht. Michael hat den Podcast gehört und über invasive Arten, fand das auch schön und hat darauf gewartet, auf eine besonders invasive Art, die kam aber nicht. Seiner Meinung nach fehlt der Homo sapiens. Jo, das kann man tatsächlich so sehen. Ich meine, wir sind ein Naturbestandteil, aber wir haben uns ein bisschen über Gebühr ausgebreitet. Insofern können wir uns da nahtlos einreihen. Vielen Dank für den Hinweis. Lukas hat eine Frage zur spätblühenden Traubenkirsche. Das ist halt so ein Ding, ne? Einführung fremder Baumarten, die stammt aus Nordamerika, macht da tolle Stämme, die spätblühende Traubenkirsche. Es gibt ja auch eine einheimische Traubenkirsche. Muss man aufpassen, dass man die nicht verwechselt. Und die spätblühende, die fanden Förster toll, die hat man hier angebaut und hier bildet die aber nur so eine Art Strauch. Und weil sie ein bisschen giftig ist, also Wildtieren nicht schmeckt, wird alles andere weggefressen, bis auf diese spätblühende Traubenkirsche, und die breitet sich halt überall aus und jetzt wird man die kaum noch los. Ne? Das ist der Punkt. Und ja, das ist Forstwirtschaft. Vielen Dank, liebe Forstwirtschaft, für die Einführung nicht heimischer Baumarten, wo es einfach nur um Holz geht. Ne? Sollte man nicht tun. Schönes Beispiel. Christian schreibt nochmal über das Stickstoffproblem und sagt, man müsste, und das ist gut, gut, dass du es aufgreifst, Christian, man importiert ja Soja, verfüttert es an Schweine, Schweine produzieren Gülle und das wird hier auf die Felder ausgebracht. Das ist eine Einbahnstraße. Brasilianischer Soja geht durch Schweinemägen in unser Grundwasser. Und wenn man schon so eine merkwürdige und eigentlich sehr hässliche Art der Landwirtschaft betreibt, müsste man dann die Gülle wieder per Tankschiff nach Brasilien zurückkarren und dort auf die Sojafelder ausstreuen. Dann hätte man einen mehr oder weniger geschlossenen Kreislauf. Ne? Das sagt hier nochmal Christian. Und Matthias hat nochmal eine Podcast-Folge angeregt, Einfluss großer Pflanzenfresser auf die Wälder. Wenn sie noch ihr ursprüngliches Wanderverhalten hätten und in ursprünglichen Zahlen vorhanden wären, dann muss man sagen, welche Rolle Wolf und Bär spielen würden. Die ursprünglichen Zahlen waren mit ziemlicher Sicherheit sehr viel niedriger als heute. Also wir haben überall große Pflanzenfresser, Rehe, Hirsche, die es in diesen Zahlen früher sicher so nicht gegeben hätte, weil die in geschlossenen Wäldern in viel, viel geringeren Dichten auftreten. Also ne, man denkt immer, das ist alles vorbei mit den großen Pflanzenfressern. Nein, nein. Die haben wir überall und das wird ja nicht von mir, aber doch von vielen als Problem angesehen. Und Wolf und Bär können Verhaltensänderungen bewirken, aber fressen die ja nicht alle auf. Ne? Also die sind da nicht die Heilsbringer. Heilsbringer wäre, Leute, lasst der Natur mehr Raum. Die regelt das seit 380 Millionen Jahren oder so selber mit Wald. Gut, dann haben wir noch, jetzt gucken wir mal gerade, eine Meldung von Johannes. Da geht es um ein kleines Stückchen Wald und da ist immer die Frage, wenn man da was machen möchte und gerne Eichen und Buchen haben möchte, soll man da mehr schießen? Naja, also in einer Kiefernplantage, wenn man die umwandeln möchte in natürliche Wälder, macht man genau was, nämlich nichts. Und wenn diese Kiefern zusammenbrechen, stürzen um, bilden sich Verhaue, da gehen die Rehe nicht rein, gehen die Hirsche nicht rein und da bildet sich zumindest so fleckenweise Wald, der dann langsam wieder zum geschlossenen Wald wird. Habe ich jetzt vor ein paar Wochen im Nationalpark Unterostodertal gesehen, wo die Wilddichten sehr hoch sind, wo man genau das zulässt und überall junge Laubbäume kommen. Dann haben wir ganz zum Schluss letzte Meldung von Nico. Da geht es um den Kiribaum. Ja, es ist wieder ein Wunderbaum. Der echte Wunderbaum, der hängt ja, glaube ich, im Auto und verströmt auch so einen merkwürdigen Kunstgeruch. Aber der Wunderbaum draußen, das ist mal die Kiribaum, mal ist es die Douglasie, mal ist es die Roteiche. Aber Kiribaum wächst schnell, super, da können wir ganz toll Holz erzeugen. Aber die spätblühende Traubenkirsche lässt grüßen. Wir greifen damit ins Ökosystem ein, verändern Biomasse mit unabsehbaren Folgen. Also deswegen heimische, standortheimische Bäume, die das nach wie vor gut regeln. Wir haben genug mit der Natur experimentiert und allmählich müssen wir wieder etwas mehr Luft lassen. Alle haben geschrieben, dass sie sich für den Podcast bedanken, für die Podcast-Folgen. Also von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön zurück, auch für eure Zuschriften. Und jetzt gehen wir zusammen raus in den Wald. Eine Anregung war ja mal, das ganz authentisch zu machen. Das mache ich jetzt auch. Ich bin hier nämlich, ja, so jetzt gehe ich gerade zur Haustür raus. Deswegen klang das gerade auch so ein bisschen hallig. Ziehe meine Gummistiefel an. Ja, ihr begleitet mich hier aus dem Forsthaus raus in den Wald. Und das Forsthaus steht ja mitten im Wald, aber auch an einer Landstraße. Aber da ist sonst links und rechts nichts. Und hinten ist immer dieser schöne alte Buchenwald. Nehmen wir jetzt mal zusammen gehen hier über unser Grundstück. Ah, ja, ich muss mal ein bisschen Luft holen. Meine Frau und ich sind vorhin Fahrrad gefahren. Machen wir auch super gerne. Ein bisschen Sport muss ja sein. Und jetzt geht es hinten raus. Also hier an den uralten Kiefern vorbei, Birke. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört jetzt beim einen der letzten Podcast-Folgen, der Spaziergang durch den Forsthausgarten. Und jetzt gehe ich hier, das hört schon das Laub rascheln. auf den alten Buchenwald zu. Wir sind aber hier noch bei uns im Forsthausgarten. Unter den ehemaligen Weihnachtsbäumen jetzt gerade von meinem Vorgänger, die da schon als 20 Meter hohe Bäume stehen oder 25 Meter hoch. So, Gartentürchen aufschließen. Ja. Und schon sind wir im alten Buchenwald. So schnell geht das. Und ich kann hier schon direkt eintauchen in einen Wald. Also viel Urwald näher gibt es das in Deutschland nicht. 200 Jahre alt und älter, immer Wald gewesen. Und da kann ich durchatmen. Hört ihr, wie ruhig das ist? Ja, die Meisen und andere Vögel, die machen hier so ein bisschen Frühlingsmusik. Hin ganz unten höre ich das Bächlein rauschen. Ah, da kann ich mich schon entspannen. Und freue mich, dass ich mit euch draußen bin. Also die Folge ist ja bald aktuell. Das mache ich ja eigentlich am Schreibtisch. Aber nee, bei dem Wetter geht das nicht. Und wir wollten ja heute mal zum Thema Müll kommen. Müll im Wald. Müll im Wald hat eine Hintergrundgeschichte. Also Müll haben die Menschen ja immer gemacht. Müll machen ja auch Tiere. Also wenn man das als Müll bezeichnen möchte, also Dinge, die man nicht mehr braucht, hinterlassen. Also Müll für Natur kann ja auch ein Tierkadaver sein. Na, so ein Bär hat das oder ein Wolf hat so einen Hirsch abgenagt, Knochen bleiben übrig, das ist Müll. Also heute würden wir sagen Biomüll. Aber früher war ja alles Biomüll. Also bei den Tieren, logischerweise, haben wir keinen Kunststoff gemacht, aber bei den Menschen ja auch. Also, wenn man überlegt, was haben denn Menschen für Materialien benutzt? Letztendlich ja auch nicht viel andere Dinge als heute, aber was haben sie daraus gemacht? Sehr viel Holz. Also das Mittelalter hat man ja als hölzernes Zeitalter bezeichnet. Da ist ja alles aus Holz gewesen. Also die Häuser, die Möbel, Bücher, zumindest die Buchdeckel aus Buche, deswegen heißen sie ja Bücher. Und natürlich hat man auch tierische Produkte verwendet. Aber aus Holz hat man Küchengeräte gemacht und Hackklötze und die Stiele von irgendwelchen Werkzeugen. Mit Holz hat man geheizt, mit Holz hat man Glas verhüttet. Ja, und da kommen dann andere Rohstoffe ins Spiel. Metalle hat man auch verwendet, aber natürlich keine rostfreien Metalle. Das heißt, diese Metallgegenstände, die sind dann irgendwann halt auch zerbröselt, verrostet. Und Rost in der Landschaft ist kein Müll. Also wir laufen hier, oder ihr lauft hier mit mir, auf devonischer Grauwacke. Ja, eine Runde Klugscheißen, muss ich mal. Ist so ein Sandstein mit Ton. Und da ist auch ganz viel Eisenoxid drin, also Rost. Rostbraun. Also Rost in der Natur gibt es hier in Millionen Tonnen. Was völlig natürlich ist. Ja, und Glas, muss man sagen, okay, das ist geschmolzener Sand. Und der macht ja auch nichts. Ne? Also wenn man jetzt nicht ganz überall scharfkantige Scherben hat, ist Glas jetzt kein Sondermüll oder irgendwas, sondern einfach nur ein scharfkantiger Stein. So, das hat man über Jahrtausende gehabt. Und wenn man das nicht mehr gebraucht hat, hat man es weggeschmissen. Das war auch damals Müll. Und das wollte man halt nicht sehen. Und deswegen gibt es oder gab es Abfallgruben. Das ist heute archäologisch natürlich ein Volltreffer, wenn man auf so eine Grube stößt, weil man da genau sieht, was haben die gegessen, was haben die gemacht. Und hier bei den Dörfern war das so, da hat man das Zeug den nächsten Hang runtergekippt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt gerade hier im Mittelgebirge ist ja schön, ein kleiner Bach und da hat es so ein kleiner Einschnitt. Und dann kippt man halt einfach alles den Hang runter und dann ist es aus dem Blick. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das war ja auch nicht schlimm, weil das Zeug ist ja verrottet. Ne? Also das Holz und also Metall hat man ja eigentlich nicht weggeschmissen, sondern wieder eingeschmolzen. Glas zum Beispiel war ja auch viel zu teuer. Ne? Wer konnte sich denn Glas leisten? Also denk mal dran an die Butzenscheiben. Ne? Man konnte nur kleine Gläser erzeugen und die waren schweineteuer. Und die einfache Bevölkerung hatte ja überhaupt keine Glasscheiben gehabt. Das war was ganz Kostbares, das schmeißt ja keiner weg, sowas. Aber wenn man irgendwelche anderen Dinge hatte aus Leder oder was auch immer, das hat man dann, wenn man es nicht mehr brauchen konnte, weggeschmissen, dann ist es verrottet worden und zu Humus geworden. Also das war alles unproblematisch. Eigentlich so bis in die Zeit weit nach 1900, Und die Leute haben das traditionell einfach gemacht und gemacht und gemacht. Und ja, und irgendwann kamen dann andere Rohstoffe dazu, beziehungsweise andere Fertigprodukte. Also immer mehr Metall, was dann auch verzinkt war, beschichtet war. Oder es kam dann Plastik auf, erst in kleinen Mengen. Ne, so in den, also hier würde ich mal sagen, so in den 30er Jahren gab es ja auch so Vorläuferstufen, Bakelit. Ne, auch so ein Kunststoff, der so verbacken wurde. Also alte Telefone sind auch sowas gemacht worden. Aber das war noch nicht weit verbreitet, diese Kunststoffe. Und dann so schwerpunktmäßig nach dem Krieg. Also ich hatte gerade heute Morgen mit meiner Frau beim Frühstück nochmal die Rede drüber. Also wir frühstücken ja eigentlich nicht viel, selten. Ne? Wir machen so ein bisschen Intervallfasten, also 14, 16 Stunden nichts essen, damit man in meinem Alter nicht so viele Jahresringe ansetzt. Ne? Also ein bisschen muss ich mal gucken. Weil ich merke das sonst an der Puste, wenn ich hier durch die Hänge laufe, das möchte ich eben auch noch in 10 Jahren gut können. Aber egal, nebenbei, wir haben uns darüber unterhalten, über Plastik, so Mikroplastik im Essen, ne, wie kommt denn das eigentlich da rein und so. Und haben natürlich auf dem Tisch auch, natürlich so, wir haben so eine vegane Leberwurst, die ist auch in so einer Plastikschale, wie man es halt kauft. Ne? So, und das gab es früher nicht. Da haben wir überlegt, wann ist denn das eigentlich gekommen? Wie war das in unserer Kindheit? In unserer Kindheit, wir sind beide in Sinzig aufgewachsen, das ist so südlich von Bonn. Und wir konnten uns beide daran erinnern, als der erste Supermarkt in das Städtchen gekommen ist. Also Sinzig hatte damals so, weiß ich nicht, 13.000 Einwohner, heute sind es vielleicht 17.000, 20.000. Und kam der erste Supermarkt, Starkauf hieß der. Also wow, Sensation. Und der macht die Innenstadt kaputt. Ja, das stimmt nicht ganz, aber zumindest die kleinen Tante-Emma-Lädchen, die es damals noch gab. Und ich bin früher meiner Mutter in den, ich glaube, weiß ich gar nicht, ob das ein Edeka war oder was, gedackelt. Und dann haben wir die Milch in eine Kanne gepumpt dort. Ja, da gab es so eine Pumpe, da konnte man die Milch reinpumpen. Und so das Käse und so ein Kram, das gab es halt an der Theke, wurde aufgeschnitten, ne? Immer ein Stück Papier zwischengelegt. Also man hat das Zeug selber mitgebracht, das gab es nicht fertig abgepackt. Hat es gar nicht gegeben. Das ist erst mit den Supermärkten gekommen, hat man irgendwie schon vergessen. Also davor gab es das alles nicht. Und nicht, weil wir alle so öko waren, sondern man hat es nicht gemacht. Das war auch zu teuer. Ne? Wir sollen das bezahlen. Da ist man schön hingedackelt und hat das alles selber abgefüllt. Aber gut, das hat sich alles geändert. Und damit auch das Müllaufkommen. Und jetzt kommen wir halt wieder zur Landbevölkerung und der Tradition. Also es war damals übrigens nicht nur bei der Landbevölkerung. Man hat dann weiter den Müll weggekippt, wie man das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gemacht hat. Hier auf dem Land eben einfach den nächsten Hang runter. Und ich weiß, hier bei uns im Bereich hat man das bis in die 70er Jahre gemacht. Einfach alles einen Hang runter, auch ganze Autos und so weiter. Und dann erst kam die geregelte Müllabfuhr. Und aus der Zeit stammen gigantische Müllberge und jedes Dorf hat so eine alte, mindestens eine alte Müllkippe. Da wird überhaupt nicht drüber geredet, ne? Also, da ist im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber gewachsen oder Bäume. Ich muss mal ein paar Schritte gehen. Ah Mensch, ich stehe hier gerade auf so einem Wildpfad. Also ich habe gerade, ja, ihr wisst ja, ich schweife manchmal ein bisschen ab. Gerade hier beim Durchgehen gesehen, hier ist richtig was los. Ich weiß gar nicht, ob die auch Frühlingsgefühle haben. Hier die Rehe und Wildschweine und so. Also hier sind überall Laufspuren. Also nicht Wühlspuren, sondern Laufspuren. Es ist irre viel gelaufen worden in den letzten Tagen. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich stehe hier auf dem Wildpfad im Hang. 5 Meter unter mir ist die nächste Spur, 10 Meter unter mir ist die nächste Spur, 15 Meter darunter die nächste Spur und so weiter. Also hier ist es so, als ob hier so ein Volksfest war oder so von den Wildtieren. Und Frühlingsgefühle haben die Rehe zum Beispiel nicht. Also die Rehe, die haben diese in Anführungszeichen Frühlingsgefühle im Sommer. Da ist die Paarungszeit. Ne? Und dann wird beim Embryo, da ist so eine Keimruhe, da entwickelt er sich einfach nicht weiter, weil gesagt wird, nee, Mai ist die bessere Zeit für Rehkitze, also machen wir Pause und dann entwickeln die sich volle Pulle weiter, unter anderem jetzt. Also die sind schwanger, also tragend, finde ich auch mal komisch, dass man für Tiere andere Begriffe benutzt. Naja, auf jeden Fall ist da jetzt nichts mit Frühlingsgefühlen, da ist alles schon unter Dach und Fach und die Kitze kommen ja dann im Mai. Also das kann es eigentlich nicht sein, keine Ahnung. Wäre schön, wenn man das auch mal rausfindet, was die alles so hier treiben. Aber ist ja auch schön, wenn man immer noch was zu entdecken hat. So, wir kommen wieder zum Müll zurück. Ich laufe immer weiter. Dann füge ich dem hier eine weitere Spur hinzu. Ich bin auch Teil hier des Frühlingstreibens im Wald. Ja, und dann hat man, also man hat das immer weiter runtergekippt, alles, die Hänge, und dann kam eben die Müllabfuhr. So, und dann ist die Frage, was macht man denn mit den alten Müllkippen eigentlich? Müsste man ja streng genommen alles wieder rausholen. Und das liegt wirklich häufig in so steilen, also um uns heißt das hier Seifen, das sind so kleine Bachtälchen, Siefen, keine Ahnung, wie das bei euch heißt. Und da kriegt man das ja nicht raus. Da unten ist ja kein Weg. Das geht dann so 10, 15 Meter runter und da hat man einfach alles runtergekippt. Oder manchmal sogar 50 Meter runter. Einfach den Hang runter. Boller, boller, boller. Und dann hat man ja, rausholen ist jetzt ganz schlecht. Und das ist ja da wirklich Plastik, Glas, auch Chemiezeug, alte Batterien, Autobatterien und lauter so ein Kram. Das ist ja nicht gut, ne? Das weiß man nicht. Und wusste man damals natürlich auch schon. Was macht man da? Man kippt da Erde drüber. Juhu! Ne? Verbuddelt. Also ordentlich Erde drüber gekippt. Ja, da pflanzt man noch Bäume drauf. Und dann ist gut. Dann sieht man das nicht mehr. Schön. Und dann ist das weg. Und dann ist das so, boah, wann war denn das? Ich laufe mal ein Stück hier. Dann ist man so in den, ich versuche mich mal zu erinnern, ich glaube, es waren so die 1990er oder 2000er, ersten 2000er Jahre. Da habe ich das mal in der Gemeinderatssitzung mitgekriegt. Da kam dann irgendwie auf, ja, da könnte ja Wasser durchsickern, raussickern mit Schadstoffen. Wer haftet denn dann eigentlich dafür? Ja, eigentlich die jeweilige Kommune. Aber da kann man ja auch mit Geld verdienen. Also gibt es eine Versicherung, kann ich mich erinnern, war in der Gemeinderatssitzung. Da habe ich noch gedacht, wie kann man denn das versichern? Diese Versicherung, die hat dann, weiß ich nicht, irgendeinen Beitrag festgesetzt. Der war nicht allzu hoch. Und dann konnte man sich gegen dieses Risiko versichern. Ja, dann zahlt man da Beiträge und dann ist das Thema erledigt. Das ist der Stand heute. Und ich denke immer, hey, aber wenn da wirklich mal was unten raussickert, wie will denn die Versicherung das versichern? Also die müssen ja dann alles abbuddeln und da sind ganz schöne Mengen zusammengekommen im Laufe der Jahrzehnte. Naja gut, das weiß ich nicht, wie solche Probleme gelöst werden, ob das überhaupt mal jemand untersucht. Ich erinnere mich an meine Zeit als Revierleiter. Ich bin ja jetzt nur normaler Förster. Ich kümmere mich um das, was das Bundesverfassungsgericht sagt, nämlich um Waldschutz und Erholung. Aber als ich noch als Holzmachförster unterwegs war und Bäume angezeichnet habe und so, da ist man, läuft man ja wirklich viel, viel durch die ganzen Hänge und so. Da hat man die ganzen Müllkippen natürlich gekannt, weil mit der Zeit die Erde, das schwemmt sich ein bisschen weg oder das setzt sich und dann kommen überall Glasscherben, Blechdosen, ja, die Autowracks und was weiß ich, so ein bisschen an die Oberfläche raus. Das ist auch gefährlich zum Durchlaufen, ne? Also wenn man sich sowas in die Schuhe tritt, nicht lustig. Deswegen musste man wissen, wo das Zeug ist und es hat wirklich jedes Dorf irgendwo so eine alte Müllkippe. Also, das sind so tickende Zeitbomben, würde ich sagen. Und die liegen einfach überall in der Landschaft rum. Aus der Tradition heraus, man kippt einfach alles einen Hang runter und hat irgendwie nicht mitgekriegt, dass sich die Zeiten ändern und damit leider auch der Müll, den man eben nicht mehr so einfach wegkippen sollte. Im Übrigen ist diese Tradition immer noch aktiv. Es gibt immer noch Leute, so nach dem Motto, kippen wir doch einfach alles in den Hang runter. Das kann Müll sein. Heutzutage ist es häufig Grünschnitt. Mit, aber inklusive Plastikblumen, Töpfe aus dem Garten, also einfach Gartenabfälle aller Art. Was insgesamt nicht besonders gut ist, weil dann häufig gebietsfremde Arten dazukommen. Die sind ja, sag mal, wenn man die in den Töpfen wegkippt, ist ja an sich nicht schön, Pflanzen wegzuschmeißen wie Müll, die noch leben. Und die wachsen dann teilweise eben weiter. Und das sieht man ganz häufig, das sind dann so Flecken mit Schneeglöckchen zum Beispiel. Das ist ja jetzt was Harmloses, ne? Das finde ich immer ganz witzig. Dann sieht man, da ist auf einmal ein ganzer Fleck Schneeglöckchen am Weg. Dann weiß man, da kippen die Leute ihren Grünabfall weg. Das sind so die Grünabfallwächter, die Schneeglöckchen. Aber natürlich auch anderes Zeug, was man nicht unbedingt in der Landschaft haben will. Also häufig mit ganz komisch gefärbten Blättern, so panaschiert, so weiß-grün. Dann weiß man, okay, auch das sind Gartenabfälle. Gut, also das wird immer noch gemacht. Kommen wir mal zu den Abfällen, die heutzutage so achtlos weggeworfen werden. Das sind die berühmten Glasflaschen. Glasflasche gleich Waldbrandgefahr. Nein, kann man gar nicht oft genug betonen. Glasflaschen sind keine Gefahr in Bezug auf Waldbrand. Mit Glasflaschen lassen sich keine Feuer entzünden. Im Labor hat man es versucht, unter allen möglichen Gesichtspunkten. Es geht nicht. Aber es ist trotzdem nicht schön. A, kann man sich verletzen und B, und das wissen die meisten Leute nicht, sind das Insektenfallen. Ja, da liegt so eine Glasflasche am Boden, irgendein Käfer kriecht da rein, der kommt nicht mehr raus. Ne, das sind Todesfallen für Insekten. Also aus diesem Grund, ist ja eigentlich egal aus welchem Grund, aber aus diesem wichtigen Grund sollte man Glasflaschen nicht wegwerfen. Also man soll ja eh nichts wegwerfen. Ich würde übrigens auch keine Bananenschalen wegwerfen. Haben wir auch häufiger, ne, wenn man mit Leuten spazieren geht. Eine Bananenschale kann ich auch wegwerfen. Nein, bitte nicht. Also A, weiß ich nicht, ist die bio oder ist die gespritzt? Und dann habe ich ja Insektizide in der Landschaft. Ja, also das ist für uns nicht gesund und für die Tiere auch nicht. Das Zeug ist ja dazu da, Insekten zu killen. Das weiß ich nicht. Und zum Zweiten animiert das andere Leute, auch Müll wegzuwerfen. Und dann ist es eben vielleicht Plastikmüll. Also Müll wirkt wie ein Müllmagnet. Deswegen sollte man übrigens nicht Mülleimer aufstellen im Wald. Das machen ja manche. Stellen Mülleimer auf. Oh, wie schön, die kümmern sich um die Wanderer, die ihr Zeug nicht mit nach Hause tragen wollen. Ich muss sagen, hey, du hast es in den Wald getragen, da tragst du auch bitte wieder raus. Und wenn man so einen Mülleimer aufstellt, da sind wir übrigens damals schon im Studium gewarnt worden. Mein Studium, ja, ich bin jetzt 59, ist schon ein paar Jahre her. Das war von 83 bis 87. Nur mal, dass ihr wisst, wie lange über so ein Thema schon diskutiert wird. Damals wurde schon gesagt, keine Mülleimer aufstellen. Weil, was passiert? Der Mülleimer ist dann voll und dann schmeißen die Leute es einfach daneben. Also, oder so obendrauf, dass es runterfällt und dann mit dem Wind wegweht. Also ein voller Mülleimer signalisiert den Leuten nicht, nehmt doch euren Müll wieder mit nach Hause, sondern signalisiert, schmeißt doch dazu. Ist Tatsache so. Das sind Müllmagneten. Mülleimer sind Müllmagneten und sorgen für vermüllte Landschaften. Also weg mit den Dingern und jeder und jede, die Müll mit in den Wald trägt, trägt sie bitte auch wieder raus, dass ihr nicht zu viel verlangt. Und wirklich auch, ja, sagen wir so einen Apfelbutzen ins Gebüsch geschmissen. Okay, der leuchtet auch nicht groß. Aber streng genommen soll man alles mit rausnehmen, weil man, ne, Stichwort Müllmagnet, andere Leute dazu animiert, zu sagen, ach komm, nehmen wir nochmal den, also Bananenschalen, also Apfelbutzen, dann wird es eine Bananenschale, dann wird es ein Papiertaschentuch und die bauen sich nicht besonders gut ab und so weiter und so weiter. So steigert sich das langsam, ne? Und irgendwann liegt da halt Plastik und Glas und keine Ahnung was, ne? Weil den Leuten das völlig wurscht ist. Vielleicht, weil sie auch denken, ach, da liegt Müll, das wird schon jemand einsammeln, da kann ich doch meinen dazulegen. Diese Logik gibt es leider. Also von daher, Müll im Wald ganz schlecht. Übrigens finde ich das immer so ein bisschen krokodilstränenmäßig, wenn Forstverwaltungen Müll einsammeln lassen, die aber gleichzeitig diese Plastikhüllen um Bäume machen. Kennt ihr vielleicht diese Wuchshüllen? Ja, die sind so eckig, so wie so Kästen, senkrechte, so einen Meter hoch aus Kunststoff. Ja, und da sind dann Hunderte oder Tausende, die sind dazu da, um die Pflanzen, die da drin sitzen, also die Bäumchen, vor Wildverbiss, also vor dem Abfressen zu schützen. Das ist, ich finde es totaler Quatsch, ne, ist eine Vermüllung der Landschaft. Also wenn man da keine Kahlschläge machen würde und ließe, das sind ja meistens diese Borkenkäfer-Kahlschläge, also wo Bäume vom Borkenkäfer befallen waren, die man dann kahlschlägt. Wenn man die stehen lassen würde und die kippen irgendwann um, bilden die natürliche Zäune, da laufen die Rehe nicht durch, fressen deswegen nicht an den jungen Bäumen rum und deswegen kann man sich diesen ganzen Plastikkrempel sparen. Macht man aber vielerorts nicht, man bringt diese Plastikhüllen raus. Und ja, ihr kennt das, dieses, ist egal, ob das Bioplastik ist, also Plastik kann man aus, es ist ja immer aus organischer Substanz, ob das Erdöl ist, ob das Maisstärke ist oder sonst irgendwas, das Endresultat ist Plastik und das ist immer schlecht für die Umwelt. Und das bröselt halt unter UV-Bestrahlung, ne, unter Sonnenstrahlen und dann entsteht Mikroplastik, es wird spröde, wird häufig nicht mehr eingesammelt, oft schon, oft aber auch nicht. Ne? Und dann zerbröselt das in 1000 Einzelteile. Selbst wenn man das wieder einsammeln wollte, das macht keiner mehr, die ganzen Splitterchen zusammensuchen. Ne? Also das ist echt für mich eine Vermüllung der Landschaft. Das sollte man nicht mehr tun. Sieht man aber leider noch vielerorts in großen Mengen. Also da trägt die Forstwirtschaft teilweise selber dazu bei, den Wald zu vermüllen. Ich finde es immer ganz süß, wenn man das einsammelt. Ich muss gestehen, das sind Dinge, die finde ich, wenn man selber kein Müllverursacher ist, sinnvoller in Aktion. Also wenn ich irgendwo im Wald unterwegs bin mit einer Gruppe und ich würde mich für jedes Müllding bücken, dann kommen wir nicht mehr weg. Ne? Ist leider so. Entlang von Wegen, die viel belaufen werden, macht man es lieber mal konzentriert. So machen wir das mit der Waldakademie. Ne? In Loma zum Beispiel, bei dem Urwaldprojekt, da hat es mal zum Start eine große Aufräumaktion gegeben. Da haben ja dankenswerterweise auch etliche von euch mitgemacht. Und dann, dass man wirklich mal einen ganzen Tag richtig konzentriert räumt. Da sind ja teilweise auch größere Sachen dabei, wie Autoreifen oder irgendein Krempel. Und dann kann man das mal gezielt wegmachen. Also ich bin schon dafür, den Müll rauszuholen aus dem Wald. Ihr habt das vielleicht beim letzten Mal auch gesehen. Also wenn ich alleine unterwegs bin, dann sammle ich auch. Ne? Nur nicht mit Gruppen, weil dann geht die Führung kaputt. Jetzt zum Beispiel hier bei uns auch hier in diesem alten Buchenwald, da liegt auch schon mal alter Draht mit Kunststoffummantelung rum oder so. Das nehme ich mit. Ne? Also das bringe ich gar nicht übers Herz, das liegen zu lassen. Nur wenn es insgesamt entlang von Wanderwegen oder so doch regelmäßig Müll auftritt, dann lohnt sich mal eine richtige Aktion zu machen, dass man dann auf der anderen Seite auch mal wieder entspannt laufen kann, ohne sich ständig zu bücken. Ja, ne? Das ist aber so meine Strategie, um das so ein bisschen in Einklang zu bringen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Müll rauszuholen. Meine Vorstellung von dem weiteren Erdverlauf, nur dass ihr das mal wisst, wie stelle ich mir die Zukunft vor, in, ich sag mal, 50 Millionen Jahren. In 50 Millionen Jahren denke ich, dass irgendeine intelligente Lebensform, so sie denn Archäologie betreibt und mal so ein bisschen buddelt, in den verschiedenen Bodenschichten, irgendwo in, ich sag mal, 100 Meter Tiefe oder noch tiefer, eine 1 Millimeter dünne Plastikschicht findet. So, das ist alles, was von unserer Zivilisation übrig bleibt. Und da, wenn die Gebirge, das formt sich ja alles um und faltet sich und unter ungeheuren Drücken wird unsere Zivilisation so auf 1 Millimeter zusammengedrückt. Ein 1 Millimeter dickes Plastikband und denkt, was ist das? Was war das? Da muss was ganz Merkwürdiges gewesen sein in der Erdgeschichte. Wir kommen aber nicht drauf, was das ist. Und obendrauf blüht das Leben. So stelle ich mir die Erde in 50 Millionen Jahren vor. Für uns selber hier heutzutage hat das ja alles gar keine Relevanz. Ihr wisst ja, Umweltschutz geht in aller Regel uns jetzt heute an. Und es geht um uns. Es geht nicht um die nächsten 1000 Generationen Menschheit, sondern um uns, dass wir ein gutes Leben führen, ein gerechtes Leben, dass wir zufrieden sind mit uns selber. Und dazu gehört halt auch, dass man alle anderen Mitgeschöpfe um sich herum auch zu ihrem Recht kommen lässt. Okay, hier sehe ich gerade noch eine Hummel rumfliegen. Bei den Hummeln überwintern übrigens nur die Königin. Die großen Brummer hier. Was macht die überhaupt hier in dem Buchenwald? Auch interessant. Und ja, die müssen jetzt allmählich ihr Nest bauen. Die müssen sich ihre Hilfstruppen jetzt erstmal selber ranziehen. Ja, und deswegen dauert so eine Entwicklung auch ziemlich lange. Also bis die wieder ein großes Volk hat, dann wird es halt wieder Sommer. Und da startet jetzt aber alles. Also ich mag Frühling total gerne. Und ja, unser Thema war ja heute Müll. Wenn wir alle ein bisschen darauf achten, das selber nicht dazu beizutragen, immer noch mehr Müll zu produzieren. Und ich weiß, hier und da lässt sich nicht vermeiden, aber dann wirklich bitte sauber mit Mülltrennung. Ja, auch wenn das auch nicht immer in der Weiterverarbeitung dann alles perfekt ist. Einfach ein bisschen ein Auge drauf zu haben, dass das Plastikband, was wir dann für die intelligenten Spezies in 50 Millionen Jahren hinterlassen, nicht zu dick wird. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Ich stapfe jetzt hier wieder in das Forsthausbüro zurück, weil ich nämlich noch an einem neuen Buchprojekt arbeite. Aber dazu gibt es dann bei Gelegenheit mal mehr. Also, alles Gute. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.